ARD.
SWR Kultur. Essay.
Detlef Meyers Vermächtnis. Eine Spurensuche. Vor 2 Jahren gab mir eine Freundin eine merkwürdige Leihgabe. Aufwendig in mehrere Lagen Pergament gefaltet, in einem Pappumschlag von einem blauen Gummiband zusammengehalten. Im Umschlag Bilder von einem Jugendfreund der Mutter. 11 Fotos in Kodak Color. Gebräunte Gesichter unter gelb-blonden Haaren, nicht zu verwechseln mit den goldgelben Perücken. Uwe Rettich im Fummel, vor dem Kachelofen, am Schminktisch oder gemeinsam mit der Mutter als Mary und Gordy auf der Bühne. Ich will, dass du sie für eine Zeit lang hast. Ich wusste nicht wirklich, was ich damit anfangen sollte.
Ich fing gerade an, für ein neues Theaterstück über AIDS und Gentrifizierung in Berlin für die Volksbühne zu recherchieren. Die Idee dazu entstand aus Sarah Schulmans The Gentrification of the Mind über AIDS und Gentrifizierung in New York. Damals begann ich mir Fragen nach der AIDS-Krise in Berlin zu stellen, wer sie erlebt und wer sie dokumentiert hat. Es geht in Schulmans New York-Buch nicht vorrangig um die Gentrifizierung von Stadtvierteln, sondern um die Gentrifizierung von Gedanken, von Geschichte, von Utopien und nicht zuletzt von Literatur. Schulman nennt 9/11 überspitzt polemisch die Gentrifizierung von AIDS, weil die 81.542 Toten in den USA, die bis 2013 zuerst durch die Ignoranz der Reagan-Administration qualvoll, vereinsamt und ausgestoßen gestorben sind, anschließend verdrängt und vergessen wurden.
Denn AIDS wurde jahrelang von den Behörden ignoriert. Und so ist es überhaupt erst zu der weltweit bis heute andauernden Pandemie gekommen. Der 2752 brutal ermordeten Toten von 9/11 hingegen wird mit einem Mahnmal gedacht, das in seinem Überwältigungseffekt seinesgleichen sucht und mit seinem gigantischen Ausmaß permanent und öffentlich an die Toten erinnert. Keine New York-BesucherIn kommt daran vorbei. Und auch heute, während ich diesen Essay schreibe und stündlich die Push-Messages der Nachrichtenmagazine eintreffen, stellt sich permanent die Frage, welche Toten von Gewicht sind und welche eben nicht. Tote, die keine Rolle spielen und Tote, denen das Recht auf Repräsentation zugestanden wird. Als Machttechnik der Dominanzkultur.
Es geht darum, was, wie und auf welcher Ebene erinnert wird. Was in die globalisierte, immer noch westlich-hegemoniale Geschichtsschreibung eingeht und was ausgelassen oder ausgelöscht, ja überschrieben wird. Bei der Literatur könnte man auch sagen, was in den sogenannten Kanon eingeht und was vergessen wird.
Die Namen Napoleon Seyfarth und Mario Wirz sind mit ziemlicher Sicherheit nur einem winzigen Grüppchen von ZeitgenossInnen überhaupt noch bekannt. Dabei waren sie für eine ganze Generation vorwiegend schwuler Männer von zentraler Bedeutung. Von den Nachgeborenen kennt sie tatsächlich fast niemand mehr, wohingegen beispielsweise Ronald M. Tschernikau durchaus, jedenfalls in bestimmten Theaterkreisen und linken Gruppen, eine zeitgenössische Leserschaft besitzt. Auch ich selber kenne nur Tschernikau, von einigen Theateraufführungen her an der Volksbühne oder dem Deutschen Theater Berlin. Seyfarth, nie gehört. Ich spreche mit Hans Rehberg, damals Direktor des Rundfunkchors, über die Recherche für das Theaterstück und er sagt, lies Napoleon Seyfarth, Schweine müssen nackt sein. Ich lese Rosa von Praunheims Biografie 50 Jahre pervers und Rosas sentimentale Memoiren enden mit einem Denkmal für Mario Wirz. Ich bestelle mir von Mario Wirz, es ist spät, ich kann nicht atmen. Napoleon Seyfarth, Schweine müssen nackt sein. Der Titel lässt sich gut merken. Und das Buch begeistert mich und stößt mich ab, wenn es besonders boshaft wird. Aber ein so kämpferischer, lebensfroher, wenn auch nicht zynikfreier Umgang mit der damals noch Todeskrankheit AIDS, der sucht bis heute seinesgleichen. Zumindest bei den Deutschen.
Und noch etwas überzeugt mich bei Seyfarth, und zwar dieser durch und durch unbürgerliche oder ungentrifizierte, exzentrische, offen schwule bis beinahe pornografische Lebensentwurf.
Auch hier ist es wieder die Bosheit und der Ausschluss der in Ungnade Gefallenen, der mich zwischendrin immer wieder abstößt. Sarah Schulman im Kapitel The Gentrification of Our Literature.
Das erste schwule Buch, das ich je gesehen habe, hieß Cycle Suck. Es stand 1975 in einem Regal im Oscar Wilde Bookstore in der Christopher Street neben ein paar vervielfältigten Pamphleten mit Titeln wie The Woman Identified Woman. Ich habe von Anfang an gewusst, dass das so sein muss. Eine Unterscheidung zwischen dem sexuell expliziten und dem politisch notwendigen würde keinen Sinn ergeben.
Ich verstehe Schulman falsch und schließe kurz, queere Literatur müsse zwingend pornografisch sein. Schulman meint aber, dass queere Literatur mit Pornografie gleichgesetzt würde, um sie von den LeserInnen und aus dem Kanon fernzuhalten, und erinnert an einen Amazon-Skandal, in dem die Bücher James Baldwins oder Jean Genets nur unter der Kategorie Pornografie erhältlich waren. Diese Kategorisierung, ob auf rechtlichem oder kulturtechnischem Weg, ist der politische Akt, dem es laut Schulman zu widerstehen gilt. Schulman weiter.
Nach meiner eigenen Erfahrung ist die Gleichsetzung von queerer Literatur mit Pornografie unbestreitbar. Ja, dazu gehört auch das Verbot von Kondomwerbung im US-Fernsehen. Natürlich verschwindet in der schwulen Zeit das Neue schnell, weil so viele Teilnehmende tot sind und andere zum Schweigen gebracht wurden. Es ist schwer, ein kollektives Gedächtnis zu haben, wenn so viele, die dabei waren, nicht hier sind, um zu sagen, was passiert ist.
Ich sitze also im Archiv des Schwulen Museums über dem Nachlass von Seifert, der noch nicht aufgearbeitet ist. Auch hier gibt es wieder Fotos, diesmal auf einer CD von einem vergessenen und hart durch die Krankheit abgeschnittenen Leben. Napoleon im Holzfällerhemd, mit Lederweste, mit Cowboy-Halstuch oder Hanky hinten in der Hosentasche. Napoleon vor den legendären Regalen mit unzähligen Schweinen in allen Farben und Formen, in seiner Wohnung in der Mottstraße 15, die er Neuschweinstein nannte, im Epizentrum des schwulen Lebens und Nachtlebens in Berlin. Napoleon vor seinem mit Schweinen bemalten Sarg, der vorerst noch als Sektkühler auf seinen Partys und dazwischen als Wäschetruhe dient. Es gibt flugblattartige Einladungen zu Fistpartys mit dem Slogan »Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen«. Es gibt ungeheuer viel Presse, fragmentarische Briefwechsel, die Stellen, in denen Napoleon in Rosas Buch auftaucht, kopiert, markiert und kommentiert.
Doch am folgenden Tag ist der Seifert-Nachlass vorbestellt. Ich muss ihn abgeben. Die ausliegende Liste verweist auf einen Jean-François Laplénie, Sorbonne, Paris. Natürlich komme ich trotzdem am nächsten Tag und laure dem Unbekannten von der Sorbonne, der sich mit Seifert beschäftigt, auf. Und wir kommen ins Gespräch. Und er sagt, ja, Seifert und Wirtz. Und dann natürlich Meyer, der sei ja der Beste. Ich denke zuerst Hans Meyer und frage mich dann doch, ob Hans Meyer, der ja immerhin in Außenseiter sogar eine dreiteilige Typologie homosexueller Literatur vorschlägt, in diesem Atemzug gemeint sein konnte. Zu groß zu Seifert und Wirtz scheint der Kontrast dann doch. Und zum Glück frage ich nach. Hans Meyer? Und nein, Detlef Meyer mit EY. Ich bin beschämt, dass ich, obwohl ich inzwischen schon eine Weile in dem Themenfeld recherchiere, ihn, den angeblich Besten, nicht kenne, nicht einmal dem Namen nach. Der Kontrast zwischen den bürgerlich Kanonisierten wie Hans Meyer und den Unbekannten wie Detlef, der wird mir ab jetzt immer häufiger begegnen. Detlef Meyer also. Ich bestelle noch im Stehen auf der Kaffeeterrasse des Museums über ZVAB, das zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher, alles, was ich finden kann. Und es gibt auch noch fast alles.
In den weißen Bluten der hellen Rosen möchte ich verbluten. Doch auf den Teichen warten die starren seelenlosen Wasserrosen, um meiner Sehnsucht Kühle zu reichen.
Bertram und ich auf dem Weg zu Ernst Jünger. Plagiat, schimpft Bertram. Das ist mein Traum, verpiss dich. Bertram, sage ich, ich bin nur ein schöner, seltener Käfer, der fein still in einem Zedernkästchen logiert. Hab Erbarmen, in meinem Herzen steckt eine Nadel. Boris zertritt mich. Ich krabble über Jüngers Schreibtisch. Der Kreis parliert über Stilbildendes aus den zwei Weltkriegen. Boris blättert in einem Herrenjournal. Jünger erzählt einen Casino-Witz, dessen Pointe er mit einem kurzen, trockenen Schlag auf den Schreibtisch unterstreicht. Nun hat es mich doch erwischt. Bertram pustet meine zerbrochenen Flügel vom Tisch. Wie er sich freut!
Diese Miniatur entstammt dem ersten Meyer-Buch, das mich erreicht. Sind Sie das Fräulein Riefenstahl? von einem gleich dem Autor vergessenen Verlagshaus Eremitenpresse Düsseldorf. Ein ungewöhnlich liebevoll gefertigtes, kartoniertes Buch mit festem Papier. Kurze Prosa und Bilder von Anna. Ich überfliege die ersten kurzen Texte und die Tuschezeichnungen und habe das Gefühl, eine große Entdeckung gemacht zu haben. Wenige Tage später liegt Das Sonnenkind im Briefkasten, Aufbauverlag. Carsten, das Sonnenkind, erzählt von seiner Kindheit, Aufwachsen in Neukölln, Truseweg.
Neukölln ist nicht Neukölln, sagt Carstens Großmutter Else Wolin. Da gibt es Viertel, die sich voneinander unterscheiden wie Tag und Nacht. Ich sage nur Rollbergstraße, ich sage nur Truseweg. Rollbergstraße, Alkoholiker, Rabauken, Raudis, zweifelhafte Frauenzimmer, verwahrloste alte Männer, uneheliche Belger. Nachts darf man sich nicht auf die Straße wagen, das Verbrechen lauert in jedem Hauseingang. Der Vierer fährt durch das Rollbergviertel. Gott sei Dank dauert das nur ein paar Minuten und zum Trost gereicht Else Wolin, dass er dann das feine Neuwestend ansteuert. Der Bus schlägt eine Brücke zwischen zwei guten Gegenden, dem Neukölln, der Else Wolin, und dem Berliner Westen. Wenn man einen Platz bekommt oben in der ersten Reihe, schaut man, geschützt von Glas und Metall, auf die Kriminellen herunter.
Elses Ehemann Max Wolin, der Großvater, unterhält eine Affäre mit seiner Sekretärin, dem Fräulein Resko.
Sonnenkind Carsten liebt das Fräulein Resko sehr. Erstens hat sie lackierte Fingernägel, zweitens raucht sie Zigaretten in einer silbernen Spitze. Wer mag ihr die wohl geschenkt haben? Und drittens hat sie die Angewohnheit, beim Kuchenessen ihre Fingerkuppen an die gespitzten Lippen zu führen, um die Krümelchen quasi wegzuküssen. Dabei werden dann jene berühmten Blicke getauscht. Fräulein Rieskos Haar ist von einem Blond schwankender Intensität, das Carsten immer an Gold denken lässt.
Else Wolin?
Mein Max ist nicht mehr jung. Da wird kein Sekt aus irgendwelchen Bauchnabeln geschleckt. Auch nicht bei der Resko. Weißt du eigentlich, wie alt die ist, Bertha? Das blonde Gift ist Ende 50. Die ist 04 geboren, was sie natürlich leugnet. Sagt die doch letztens zu uns, als der Erste Weltkrieg anfing, sei sie noch nicht zur Schule gegangen. Max und ich haben uns nur angeguckt.
Detlef Meyer, 1948 geboren, nur wenige Jahre älter als Seifert und Wirz, lässt Erinnerungen ans Nachkriegs-Berlin der 50er bis zurück in die Kaiserzeit aufleben. Nicht ganz unähnlich den urkomischen Familienerinnerungen Seifarts in der pfälzischen Provinz der Wirtschaftswunder BRD in »Schweine müssen nackt sein«.
»Meine Mutter ist in die ewige Kehrwoche eingegangen«.
Klingt jedoch bei Meyer die Sehnsucht nach gutbürgerlichem Leben mit sonntäglichen Ausfahrten ins Kanzler durch.
Während Seifert für das bürgerliche Leben nur Verachtung übrig hat. Plötzlich verstehe ich aber, das Sonnenkind, das war Meyers Todesbuch, geschrieben ganz am Schluss seiner AIDS-Erkrankung, veröffentlicht posthum.
Der Umgang mit dem Tod, der hätte unterschiedlicher nicht sein können, bei Meyer, Wirz und Seifert. Bei Meyer kein Wort mehr über AIDS, nur noch Erinnerungen an die Großeltern, an die Kindheit, als das Leben noch ungetrübt vor ihm lag, von AIDS kein blasser Schimmer.
Wirz beschreibt mit heute schwer auszuhaltender und doch nachvollziehbarer Tragik und großem Pathos die Zustände kurz vor der Infektion und nach seiner Erkrankung.
Wohingegen Seiferts kämpferisch lebensfroher Roman mit einer Todesfuge endet, dem Tod von Alex im AVK, dem Auguste-Viktoria-Krankenhaus, der AIDS-Station in Berlin.
Christoph Klimke, Autor und Freund Meyers, erzählt von dessen Krankheit. Ich bin öfters ins AVK gefahren, um Detlef zu baden wegen des Personalmangels. Und da lag sie dann in den Fluren, die vergreiste Jugend Berlins. Sie sahen alle aus wie KZ-Häftlinge. Wann immer ich diesen Vergleich höre, bin ich zuerst unangenehm berührt und denke dann an das Ende von Gary Indianas Gone Tomorrow, dem vielleicht beeindruckendsten Showdown der gesamten sogenannten AIDS-Literatur, die ich gelesen habe, in der zwei Todgeweihte aus einer halbfiktiven Clique um Rainer Werner Fassbinder vom Flughafen München direkt nach Dachau fahren und auf LSD Sex vor den Krematoriumsöfen haben. Auch der Literaturwissenschaftler Dirk Link, den ich zu Detlef Meyer befrage, macht den Vergleich auf, erinnert an die berühmte Rede von Vito Russo, »Why we fight«, und spricht von einer Verlängerung des Dilemmas, dass AIDS unter Ausschluss der Gesellschaft stattfand, so wie jüdisches Leben in Nazi-Deutschland zusammenbrach und die Welt drumherum so weiterging wie vorher.
Und auch gerade jetzt, Heute in Berlin wird bestimmten Communities und den Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren oder sich öffentlich zu ihnen bekennen,
und sei es ein Like auf Social Media,
die Förderzusage, die Ausstellung, die Lebensgrundlage entzogen. Es werden hohe Geldstrafen verhängt. Kulturzentren werden geschlossen und müssen gerichtlich für ihr Überleben kämpfen, wie das Berliner Oyun.
Das Leben der meisten weißen Deutschen geht weiter, als wäre nichts.
Doch es haben sich neue Grenzlinien gezogen. Durch Gruppen und Freundeskreise, Graustufen, Schattierungen, differenzierte Meinungen haben es immer schwerer oder gar keine Chance.
Während der Proben an der Volksbühne spricht die Schauspielerin Christine Groß eine Passage von Sarah Nicole Pickett aus dem Vorwort der amerikanischen Neuauflage von Gary Indianas Gone Tomorrow.
Sarah Schulman erinnert sich in ihrer 10 Jahre alten Polemik The Gentrification of the Mind an den Kritiker Michael Bronski, der 1998 auf einer Konferenz über AIDS-Literatur sagte, dass es sich um amerikanische Literatur handeln würde, wenn es keine Angst vor dem Homo gäbe. Bei Schulman ist es möglich, sich eine Welt vorzustellen, in der Indianer so amerikanisch ist wie John Knowles und nur geringfügig mehr homosexuell. An einem Punkt der Konferenz teilt der Kritiker Michael Bronski von der Bühne aus eine verblüffende Erkenntnis mit. Er sagte, dass die Rubrik AIDS-Literatur selbst ein Ausdruck von Homophobie sei, denn ohne Verleugnung, Unterdrückung und Gleichgültigkeit würden diese Werke amerikanische Literatur genannt. Der kulturelle Apparat lehrte die Amerikaner, dass Werke, die die Wahrheit über die Grausamkeit der Heterosexuellen, die politische Rebellion der Schwulen, das sexuelle Verlangen und den gerechten Zorn erzählen, nicht anerkannt werden sollten. Es war eine lebendige Wiederholung von Herbert Marcuses Einsicht in das, was er repressive Toleranz nannte, in der Gemeinschaften verzerrt und kastriert werden, indem die dominante Kultur ihre Realitäten durch die Galgenschlinge der Toleranz eindämmt.
Detlef Meyer, der Käfer mit der Nadel im Herzen, der von Ernst Jünger auf dessen Schreibtisch erschlagen wird.
8 Monate später befasste sich das Key West Literary Seminar mit der Literatur über AIDS. Es war eine Zusammenkunft der meisten überlebenden Pioniere der AIDS-Literatur, darunter Mark Doty, Larry Kramer, Edmund White, Tony Kushner, Dale Peck und ich. Die Liste der Namen der Pioniere der AIDS-Literatur, die 1997 bereits tot waren, ist 5-mal so lang wie die der Überlebenden.
Wer gehörte in die Liste der Deutschen? Neben Seifert, Wirz, Schernikau und Detlef Meyer. Christoph Klimke natürlich, der Überlebende und enge Freund von Meyer und Wirz, die zu dritt legendäre Lesereisen unternommen haben. Der Journalist und Herausgeber, unter anderem vom Magnus-Magazin, Axel Schock, weist mich auf die vielen abgebrochenen Biografien hin. Auf Thorsten Kasmir zum Beispiel. Der Darmstädter starb 1994, 34-jährig an AIDS. Die Veröffentlichung seines Debüts Ohns Grond erlebte er nicht mehr. Er hatte zuvor nur wenige Texte in Zeitschriften veröffentlicht. Bereits 1991 hatte er aus Krankheitsgründen seinen Job als Verkaufsleiter eines Maschinenbauunternehmens beenden müssen. Zum Thema der abgebrochenen Karrieren schickt mir Schock einen Katalog der neuen Gesellschaft für bildende Kunst und eine Broschüre der Deutschen AIDS-Hilfe von 1995. Ich suche den entsprechenden Beitrag und bleibe zuerst an einem Bericht über eine Knochenmarktransplantation zwischen einem Pavian und dem US-amerikanischen AIDS-Aktivisten Jeff Getty hängen. Damals ein verzweifelter Hoffnungsschimmer, blieb der Vorgang ein Einzelfall und legt Zeugnis ab von einer Zeit der ausweglosen Todesangst, die sich heute niemand mehr richtig vorstellen kann.
Und noch etwas vergesse ich immer wieder, nämlich, dass viele der Männer ganz konkrete Angst vor dem Paragraphen 175 hatten. Und denke wieder daran, dass die Wiedergutmachung an denen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem KZ direkt ins Gefängnis gebracht worden sind, 2002 nur noch wenige Männer erreicht hat, die zu der Zeit, 47 Jahre später, überhaupt noch am Leben waren.
Wieder die Frage, welche Toten von Gewicht sind und welche nicht. Ich will die genaue Zahl googeln, aber als ich Paragraph 175 Wiedergutmachung eintippen will, kommt als oberster Vorschlag Paragraph 175 wieder einführen.
Hubert Fichte, der kleine Hauptbahnhof.
Jackie verstand nicht, was er meinte.
Der Kulturreferent hat neulich auf der Party bei Rowohlt losgebrüllt und dann hat er Schafe in der Provence gehütet und mit einem piemontesischen Primitiven zusammengelebt.
Und der junge avantgardistische Lyriker, wie heißt der schnell, den Sie als Lektor eingekauft haben, hat ganz laut gefragt:
Stimmt es, dass er neben seinem Verhältnis mit Frau May mit Männern geschlechtlich verkehrt?
Das ist ein Witz.
Das ist ein Witz,
sagt der Buchhändler,
für den in der Freien und Hansestadt erwachsene Männer in Knast gehen.
Wiederholungsfall, Sicherheitsverwahrung.
Oder Kastration. Dirk Link sagt, dass sich die schwule Literatur nach der Abschaffung des Paragraphen 175 ganz neu orientieren musste. Ähnlich der Gruppe 47 zur Erneuerung der deutschen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg.
Der Kulturtheoretiker Christopher Chiddy beschreibt in seinem Buch Sexual Hegemony, wie sich die strafrechtliche Verfolgung von homosexuellen Handlungen im Europa der Neuzeit entwickelt hat. Von spektakulären Hinrichtungen in Venedig zum Geldstrafensystem in Florenz über die Jahrhunderte bis hin zu den Befreiungskämpfen der Schwulenbewegungen in den 1970er Jahren. Im Vorwort schreibt Herausgeber des Buches Max Fox über Chiddy, der sich vor Beendigung des Buches selbst das Leben nahm:
Schon früh fixierte er mich mit großen Augen und erzählte von dem verlorenen Universum, das durch die Schwulenbewegung aufgebaut wurde. Ein Universum, das einen revolutionären Kern besaß, dessen Niederlage jedoch ein unverarbeitetes Trauma bei den Überlebenden hinterlassen und eine Klasse von Ideologen hervorgebracht hatte, deren Aufgabe es war, ihren Verrat an dieser Vergangenheit zu rechtfertigen. Ich hatte von dieser Welt gewusst, aber nicht von ihren Versprechungen. Und ich hatte die tödlichen Energien ihrer Usurpatoren gespürt, ohne zu wissen, welchem Zweck sie dienten. Aber Chris hatte die Gabe des Historikers von Walter Benjamin, den Funken der Hoffnung in der Vergangenheit zu entfachen. Und er überzeugte mich davon, dass selbst die Toten noch nicht in Sicherheit waren.
Mit besonderer Spannung erwarte ich in der Post, denn alles kommt aus den Versandantiquariaten, Meyers Trilogie, die Biografie der Bestürzung in drei Bänden. Im Dampfbad greift nach mir ein Engel. David steigt aufs Riesenrad und ein letzter Dank den Leichtathleten. Im Feuilleton seiner Zeit hoch gelobt. Die Zeit spricht von einer Heiterkeitsdroge. Und Axel Schock zitiert Meyer in seiner lexikalischen Sammlung schwuler Literatur, die Bibliothek von Sodom, mit dem Schnurren aus der Subkultur, so lacht die Minderheit. Aber im dritten Band, veröffentlicht 1989, dann der Einbruch der Seuche. Die Figuren heißen Pola und Negri, der Positive und der Negative. Letzterer der Partylöwe auf der AIDS-Station, die Stimmungskanone auf dem Sterbebett.
Die Erwartung war zu groß. Ich beginne die Biografie der Bestürzung mit dem Gefühl, ein großes, wichtiges, vergessenes Buch zu lesen. Aber es fällt mir schwer. Meyer strengt mich an. Ich finde ihn eitel, selbstverliebt, ungeheuer geltungsbedürftig und zwischendrin immer mal wieder latent rassistisch. Und auch die Altersgrenze beim Sex erscheint mir hier und da zu fluide. Das sagt sich leicht aus der Perspektive der Nachgeborenen und wie es mit solchem Stigma so ist, es bleibt vorerst haften.
Ich schaue wieder auf die Fotos von Uwe Rettig. Uwe, der seit der Zeit der Aufnahmen verschollen ist, seitdem der neue Mann der Mutter verboten hat, dass Uwe auf die Kinder, schon gar nicht auf den Bruder aufpasst und der auch sonst der Jugendfreundschaft der Mutter im Wege steht, bis Uwe schließlich aus deren Leben verdrängt ist. Natürlich denke ich, dass der verschollene Uwe an AIDS gestorben ist. Alexandra sagt, sie glaubt, er arbeitet derzeit in einem Hotel im Ruhrgebiet.
Nächtliches Wunder. Er steht auf der falschen Seite. Er gehört nicht hinter die Rezeption, er gehört davor. Er müsste es sein, der morgens um zwei beschwipst nach dem Zimmerschlüssel verlangt, unter launigen Worten zum Fahrstuhl tänzelt, sich noch einmal umdreht und einen Weckruf bestellt. Aber er ist nicht Gast in dem Hotel, er ist der Nachtportier. Das sei ein ganz witziger Job, erzählt er, da könne man allerhand erleben, ganze Bücher könnte er über die Gäste schreiben, das sei nicht einer wie der andere. Komödien und Tragödien würden sich an seiner Rezeption abspielen. Und dass die Gäste alle scharf auf ihn seien, verstehe sich wohl von selbst. Er berichtet von seiner Tätigkeit wie von einem ausgefallenen Hobby, einer leicht skurrilen Neigung. Wer ihm zuhört, könnte glauben, er sei jemand, der sich aus lauter Neugier auf die Menschen den Luxus leiste, nächtens Milieustudien zu treiben. Er geht nicht einem Broterwerb nach, er sammelt Geschichten, so ist das. Und darum ist es auch keineswegs peinlich, dass er, der 29-Jährige, nicht mehr tut, als Schlüssel auszuhändigen und Anrufe durchzustellen. Er wird das schließlich nicht ewig machen, das ist nur ein Intermezzo, in welchem er nicht der Nachtportier ist, sondern dies nur spielt.
Auch in dieser Miniatur aus dem Band »Teure Freunde« beschreibt Meyer, wie keiner sonst, schwulen Alltag in der westdeutschen Provinz der 80er und 90er. Meist ist alles sehr spießig, teilweise urkomisch, oft bedrückend und einsam. Die Erzählungen aus diesem Band sind besonders und setzen sich vom übrigen Werk ab. Zum einen, weil in die zuerst harmlos daherkommenden Geschichten mit überraschender Schärfe und vollkommen unerwartet die Seuche einbricht. Zum anderen, weil Sexualität als Bestandteil des Lebens und des Alltags in ihrer Komik und ihrer Tristesse, ihren pornografieinduzierten Glücksversprechen und doch immer wieder in engster Verknotung mit Angst und mit Stigma beschrieben wird.
Aber Meyer verharrt gleichzeitig in einer Enge der eigenen Klasse, fast wie innerhalb einer Clique aus schwulen Männern, mehr oder weniger tuntig. Frauen kommen selten vor und oft auch nicht in den schmeichelhaftesten Rollen. Das ist bei Wirz und Seifert ähnlich. Eine Ausnahme ist wieder Schernikau, der gesamtgesellschaftlich politischer arbeitet.
Ronald M. Schernikau.
Warum wird Christa Wolf den Nobelpreis bekommen und nicht Irmtraut Morgner? Was ist geschehen? Es geht darum, was, wie und auf welcher Ebene erinnert wird. Was in die Geschichtsschreibung eingeht und was ausgelassen oder ausgelöscht, ja überschrieben wird.
Ich sah beim Theatertreffen 2023 Matthew Lopez »Das Vermächtnis« vom Residenztheater München. Eine gentrifiziertere Überschreibung der AIDS-Krise kann man sich gar nicht vorstellen. Die Dialoge handeln fast ausschließlich vom Wohnungsmarkt in Manhattan, den mehr oder weniger glücklichen Eheschließungen der Schwulen, und das AIDS der Gegenwart ereilt natürlich den obligatorischen Stricher, den man nur noch zum Wärmen der Hände Musettas Muff anbieten kann, um sich besser zu fühlen. Über ACT UP, die AIDS Coalition to Unleash Power, gegründet in Verzweiflung und Wut über die schweigende Politik unter Reagan, kein einziges Wort. Als hätten ein reicher Onkel und eine reuige Mutter sinnbildlich in einem Landhaus die Krise ganz allein bewältigt. Der bereits erwähnte Gary Indiana, in Deutschland weitestgehend unbekannt, der unvergleichlich dramatisch, komisch, finster über AIDS geschrieben hat, sagte kürzlich in einem Interview in Paris Review: Ich hatte das Gefühl, dass wir wirklich nicht den Opernkanon des 19. Jahrhunderts neu aufleben lassen mussten, um über AIDS zu schreiben. Es war nicht La Bohème. Es war hässlicher als das. Aber La Bohème-Theaterstücke wie Das Vermächtnis, von der Kritik gefeiert und im Übrigen von fast allen schwulen Männern, mit denen ich darüber spreche, begeistert beklatscht, sind die verdaulichen, die in unsere Zeit passen und eine gentrifizierte Geschichte erzählen, wie wir sie gut ertragen und uns sogar die Hände daran wärmen können. Vor allem aber verschweigen sie etwas. Den revolutionären Kern, den die Bewegung einmal hatte.
Edmund White schreibt von den bei Stonewall missbilligend herumstehenden Eastside-Tunden, hin- und hergerissen zwischen ihrer Klassenloyalität und ihrem Wunsch nach Freiheit. Sie haben ihre eigene Geschichte von AIDS geschrieben. Aber auch Schulmans großer ACT-UP-Biografie »Let the Record Show« wird vorgeworfen, die Rolle von Transpersonen der Bewegung nicht genügend zu würdigen. Noch einmal Schulman, und dieses Zitat bringt in einer Fragestellung auf den Punkt, was vom tatsächlichen Vermächtnis Meyers als Teil mehrerer Generationen queerer Menschen zwischen den 70er bis 0er Jahren übrig geblieben ist.
Wie ist es dazu gekommen? Wie konnte die schwule Befreiungsbewegung, von der der Vorsitzende der Black Panther Party, Huey P. Newton, einmal sagte, sie sei vielleicht die revolutionärste? Eine Bewegung, deren Slogans lauteten: Zerschlag die Familie, zerschlag den Staat und eine Armee von Liebenden kann nicht scheitern. Eine Gruppenbeziehung, die eine totale Revolution der Geschlechter- und Sexualrollen, soziale Verantwortlichkeit und gemeinschaftsbasierte Verantwortung anstrebte. Eine Gemeinschaft, die der AIDS-Krise mit Einigkeit und endloser Fantasie begegnete. Wie konnte diese radikale, lebendige, kreative Kraft zu einer Gruppe rassistischer, verschlossener, von oben herab privatisierter Paare verkommen, die bereit sind, ihr gesamtes Erbe zu opfern, um zu heiraten und scheitern?
In den weißen Blut. Fluten der hellen Rosen möchte ich verbluten. Doch auf den Teichen warten die starren, seelenlosen Wasserrosen, um meiner Sehnsucht Kühle zu reichen. In den weißen Bluten der hellen Rosen möchte ich verbluten. Doch auf den Teichen warten die starren, seelenlosen Wasserrosen, um meiner Sehnsucht Kühle zu reichen.
Schulmann. Susan Sonntag, die ihre erstaunlichen Fähigkeiten nie dazu einsetzte, um über ihre eigene Homosexualität zu sprechen, schrieb sogar ein Buch, in dem sie die Stigmatisierung von AIDS analysierte, während sie sich in der inhaltlichen Zurückhaltung übte, was dazu führte, dass es das meistzitierte Buch in der AIDS-Literatur ist und als legitimer angesehen wird als die Bücher, die von bekennenden Schwulen und Lesben geschrieben wurden.
Auch Gary Indiana will sich in seinem autobiografischen Buch I Can Give You Anything But Love mit einer beißenden Polemik, soweit es geht, von Sonntag entfernen und sich stattdessen für den Blick der Nachwelt möglichst dicht neben Kathy Acker stellen. Auch Acker, deren Roman Don Quixote mit einer Abtreibung beginnt, wusste wie Schulman, eine Unterscheidung zwischen dem sexuell Expliziten und dem politisch Notwendigen würde keinen Sinn ergeben.
Am 27. September 2024 höre ich in den 9 Uhr Nachrichten im Deutschlandfunk, dass Schwangere künftig wirksamer vor Gehsteigbelästigungen vor Beratungsstellen, Arztpraxen und Krankenhäusern geschützt werden sollen. Im Bundestag votierten 381 Abgeordnete für den Gesetzesentwurf, 171 lehnten ihn ab. In Amerika steht Abtreibung im Wahlkampf wieder zur Debatte wie zu Zeiten der AIDS-Krise. Der Kampf um Abtreibungen und Behandlungsmöglichkeiten von AIDS wurde in Amerika teilweise als ein und derselbe Kampf geführt. Gemeinsam von Lesben, nicht-lesbischen Frauen, schwulen Männern und Transpersonen, auch hier von ACT UP, die AIDS Coalition to Unleash Power. Die Geschichte der Bewegung in den USA verbindet sich auch mit einer deutschen Geschichte. Denn Geschichte ist mal wieder die der Sieger. Bis eben hat es niemand gemerkt, dass die AutorInnen alle in West-Berlin gelebt und geschrieben haben. Natürlich hat AIDS da viel stärker eingeschlagen. In einem Essay über die Dichterin Jane Ann Eagle, als Bernd Eagle 1954 in Leipzig geboren, schreibt die Kuratorin Elisa Lin im Starship Magazine von der Berliner Mauer als Kondom. Der Vergleich trifft zu, denn die Infektionszahlen vor der Wiedervereinigung liegen extrem weit auseinander. Und die Literatur aus der Zeit der ehemaligen DDR, zumal mit Bezug zu AIDS, ist noch vergessener und verschütteter als die der KollegInnen jenseits der Mauer.
Dirk Link weist mich auf Gino Hahnemann hin und Thomas Böhme. Immer wieder unbekannte, nie gehörte Namen.
Aber das vielleicht schönste Buch, das mir auf dieser Recherche begegnet, durch eine Empfehlung von Roland Müller-Flasshaar der queeren Berliner Buchhandlung Prinz Eisenherz, heißt Abel und Joe von Michael Solotz. Im Oktober 2024 im Albino Verlag neu aufgelegt. AIDS tritt auf beim Cruisen im Berliner Volkspark Friedrichshain. Damals passierte es noch am Märchenbrunnen, bevor dieser eingezäunt wurde und Öffnungszeiten bekommen hat.
So wie es nun dem gesamten Görlitzer Park drohen soll.
Die Gentrifizierung hat keine besondere Eile. Sie wird früher oder später stattfinden. Und jetzt, während der letzten Korrekturen am Essay, fahre ich durch den Park und die Cruising Area, die nach der Vertreibung vom Märchenbrunnen hinter das Denkmal der Spanienkämpfer umgezogen ist, wird gelichtet. Das Unterholz gerodet und die ehemals schützenden Eiben tragen jetzt Petticoats über Kopfhöhe.
Die Furcht hatte sich auf den Weg gemacht. Zur besten Jahreszeit, im Juni seines Lebens, am Märchenbrunnen, hatte sie ihn gefunden.
Herr Abel, da bin ich.
Verschwinden Sie. Ich will Sie nicht.
Ich bleibe Ihnen von nun an treu. Küssen Sie mich.
Manchmal zuckte er im Park zusammen. Er trat nach der Furcht. Sie umtänzelte ihn, höhnisch kläffend.
Sie wollte ihn in seine vier Wände locken.
Sie wollte, dass er die Tür verriegelte. Schon am Morgen war alles ein schlechter Traum.
2 Spritzer Mundwasser mehr, vorbei.
Die Furcht glich dem Virus. Keiner wusste, wie es morgen gehen würde.
Was also den Osten mit US-Amerika verbindet, das ist die gemeinsame Bewegung. Im Osten, wie in den USA, waren die lesbisch-schwulen Bewegungen Bürgerrechtsbewegungen, die sich Zersplitterung überhaupt nicht erlauben konnten. Eine Institution wie den Ostberliner Sonntagsclub um Uschi Silge hat es im Westen seit dem sogenannten Tuntenstreit 1973 nicht gegeben. Schwule und Lesben marschierten weitestgehend getrennt. Und noch etwas bleibt oft unerwähnt, nämlich dass der Paragraph 175 im Osten bereits 1968 gestrichen wurde, der Paragraph 218 1972, was mit der Wiedervereinigung sogar rückgängig gemacht wurde.
Es dauerte bis 1995, als in Karlsruhe die bis heute gültige Situation durch den Gesetzgeber umgesetzt wurde. Rechtswidrig, aber straffrei. Die Tagesschau vom 7. Dezember 2024 berichtet von Demonstrationen in Berlin und Karlsruhe zur endgültigen Abschaffung des Paragraphen 218 noch vor den Neuwahlen, solange noch genügend Abgeordnete von SPD, Grünen und Linken im Bundestag vertreten sind. Es geht um die Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Nebenbei eine Parole des Dritten Reichs, die es übergangslos in die BRD und das wiedervereinte Deutschland geschafft hat.
Aber ich vermisse etwas bei Meyer, wie bei anderen seiner KollegInnen, nämlich ein kämpferisches, utopisch-politisches Element. Den revolutionären Kern, den man beispielsweise Tschernikau ohne weiteres attestieren kann. Meyer verharrt in der gegenwärtigen Beschreibung der Zustände, am Ende sogar in einer nostalgischen und der bereits erwähnten verdaulichen Zurückgewandtheit, wie im Sonnenkind, was auch sein größter Erfolg wird. Erfolg, den Meyer jedoch selbst nicht mehr erlebt hat. Was aber ist das Vermächtnis dieser Generation? Ist sie zu Recht vergessen? Ganz sicher ist der Kontakt zu ihr abgerissen. Und braucht Meyer diesen revolutionären Kern, um heute relevant zu sein? Worauf berufen wir uns heute, wir, diese ungeheuer zersplitterte, queere Generation der neuen 20er Jahre von unzähligen Trennlinien und Unzugehörigkeiten durchzogen und durchsetzt? Das digitale Zeitalter hat einen permanenten öffentlichen Bekenntniszwang bei gleichzeitiger permanenter Bekenntnisüberwachung und fortwährend wachsender Bekenntnisbestrafung hervorgebracht.
Ich schiele immer wieder zu Guillaume Dustan. Ein französischer Kollege und Zeitgenosse von Detlef Meyer, wenngleich 17 Jahre jünger und 6 Jahre später als Meyer 2005 an AIDS gestorben. Guillaume Dustan, der G.D., dessen Tod an einer Überdosis Paul B. Preciados Klassiker Testo Junkie eröffnet, findet seit der Semiotext der Erstübersetzung ins Englische 2021 beim englischsprachigen Publikum erste Verbreitung und wird in Frankreich etwa zeitgleich, also mehr als 15 Jahre nach seinem Tod 2005, mit einer großen kommentierten Werkausgabe gewürdigt. Deutschsprachigen LeserInnen ist Dustan weitestgehend unbekannt. Dustan, ich finde Literatur altmodisch. Ich finde sie snobbistisch. Ich finde sie rechtslastig. Ein Gefangener der aristokratischen Werte, auf denen sie gegründet wurde.
Was er an Marguerite Duras schätzte, war, dass sie wusste, dass es in der Literatur nicht darum geht, gut zu schreiben, sondern das Leben zu schreiben.
Eine Unterscheidung zwischen dem sexuell Expliziten und dem politisch Notwendigen würde keinen Sinn ergeben. Ich denke immer noch, queere Literatur muss sexuell explizit oder pornografisch sein. Sexualität steht in engem Zusammenhang mit der Art und Weise, wie wir in der Gesellschaft leben. Und wenn die Gesellschaft auf heterosexuellen Grundsätzen aufgebaut ist, bedeutet dies, dass der Homosexuelle in der Lage ist, jedes Element davon zu stören.
Hans Meyer, der Pornografie als dritten Typus homosexueller Literatur geradezu liebevoll beschreibt, bemüht seinerseits Susan Sontag, die nach den Zusammenhängen von sogenannter hoher Literatur und Pornografie fragt.
Detlef Meyer stellt sich diese Fragen nicht, sondern er macht es einfach. Und es gelingt ihm mit bewundernswerter Beiläufigkeit. Dabei entsteht ein Abbild einer nicht idealisierten Lebenserfahrung der 90er Jahre, die wie in einer Zeitkapsel konserviert ist.
Meyer bezieht sich auch fast nie auf literarische Vorbilder und Kolleginnen, sondern scheint einzig aus seiner erlebten Gegenwart zu schöpfen.
Wer sollten die Vorbilder aber auch sein? In Frankreich gab es WegbereiterInnen wie Desaad, Laclos, Diderot, die von frivol über pornografisch bis feministisch-gesellschaftskritisch schrieben. Es gab Romanfiguren wie Balzacs Vautrin und Lucien de Rubempré, dessen Tod Oscar Wilde als Antwort auf die Frage gab, was ihn im Leben am meisten erschüttert habe.
Dann kamen Gide, Cocteau und natürlich Proust. der in seinem Hauptwerk wie kaum jemand vor oder nach ihm über homo- und bisexuelle Beziehungen geschrieben hat.
Während in Deutschland zeitgleich Thomas Mann mit seinem Tod in Venedig den Schwulen ein furchtbares Manifest ewiger Verdammung hinterlassen hat.
Auch Proust hat von den Homosexuellen als einer Race maudite,
einer verdammten Rasse,
gesprochen, aber er hat sie leben und durchaus gut leben lassen.
Am 23. Oktober 2024 starb Gary Indiana. Geboren im gleichen Jahr wie Detlef Meyer, hat er ihn um 25 Jahre überlebt. In seinem letzten Interview für Bud Magazine fragt Michael J. Bullock: Hast du in deiner Jugend zu homosexuellen Vorbildern aufgeschaut?
Auf keinen Fall. Weißt du, als ich ein Kind war, waren die einzigen Homosexuellen in Amerika Gore Vidal, Truman Capote und Tennessee Williams.
Das ist nicht schlecht.
Aber auch nicht gut.
Was hätte Detlef Meyer geantwortet? Erika und Klaus Mann vielleicht? John Henry McKay oder Hubert Fichte?
Vermutlich eher Thomas Mann und Stefan George. Wie in Meyers Roman einer Gymnasiastenliebe, in meiner Seele ist schon Herbst.
Es ist mittlerweile November 2024 und ich treffe wieder Jean-François Laplany, dem ich die Bekanntschaft mit Detlef Meyer verdanke und der aus Paris gekommen ist, um im Archiv der Akademie der Künste den Mario-Wirz-Nachlass zu studieren. Er erzählt von einem Briefwechsel von Detlef Meyer mit Uwe Timm. Schulman über Kathy Ecker.
Ich besuchte sie in ihrem Haus in Coal Valley und schaute mir ihre riesige Bibliothek an. Sie las jedes Buch eines Autors. Sie war in dieser Hinsicht neugieriger als die meisten Menschen. Sie hatte jedes Buch von Norman Mailer gelesen, was mich damals sehr beeindruckte, da er für alle anderen, die ich kannte, völlig irrelevant war.
Ich finde in meinem gesamten Umfeld niemanden mit Bezug zu Uwe Timm. Wir diskutieren über Dustin und Meyer und Jean-François gibt Schulmans Aussage über die Einheit von politisch notwendig und sexuell explizit recht und sagt, dass die Literatur nicht auf der Höhe bürgerlich-aristokratischer Werte, sondern mitten im Leben, im politischen und darin eben auch sexuell expliziten Raum stattfinden muss. In Dostojewskis schmutziger Gasse, anstatt auf der Tonio-Krögerschen Galerie bei Thomas Mann. Jean Genet schreibt:
Habe ich die Brüder Karamasow falsch gelesen? Ich habe sie als Scherz gelesen.
Habe ich vielleicht die Biografie der Bestürzung falsch gelesen? Vielleicht wird doch etwas Utopisches beschrieben und ich habe es nicht wahrgenommen.
Dirk Link erzählt, bis zur Zeit etwa von Meyers Tod 1999 waren die Referenzzeichen schwuler Lebenszusammenhänge die der Freundschaft und der Gegenwart. Freundschaft in allen Variationen, auch FWB, wie es auf den Apps heißt, Friends with Benefits, Freundschaft mit Sex. Aber ab den Nullerjahren änderte sich das. AIDS hat Homosexualität und Tod so eng verbunden, dass die neue Referenz statt Gegenwart Zukunft werden musste. Und das wurde sie, mit dem neuen Schwulenbild der Familie, der Paarbeziehung, der Elternschaft, die von Konstellationen aus schwulen und lesbischen Paaren über Leihmütter bis hin zu solchen, bei denen die eine die Eizelle und die andere die Gebärmutter bereitstellt, manchmal weit über den Globus verteilt. Die erwähnte Theateraufführung »Das Vermächtnis« spiegelt diesen Gedanken exakt. Es fiel mir nicht sofort auf, aber Meyers Figuren haben ein scheinbar ausschließliches Gegenwartsinteresse. Ohne Zukunft, ohne Vergangenheit. Es geht immer um den Moment. Und durch die Aneinanderkettung von Momenten, selbst die Romane bestehen daraus, beschreibt Meyer eine Lebensrealität, die wie die in den Büchern seines Zeitgenossen Guillaume Dustans jenseits der monogamen Zweierbeziehung und der Familie als Keimzelle der Gesellschaft stattfindet, sondern in einem rhizomartigen Netz aus Freundschaften.
Auch dieses Freundschaftskonzept überwindet die gegenwärtigen politisch-sozialen Grenzziehungen nicht. Der derzeitige Konflikt konfrontiert nicht nur die Deutschen mit der verzerrten Fortsetzung des Traumas des Zusammenbruchs der Zivilisation in Nazi-Deutschland zu einem scheinbar unauflöslichen Knoten. Aber in der Idee der Freundschaft und der Gegenwart, dem Nicht-Zukünftigen, darin liegt vielleicht das utopische Potenzial von Meyer, das ich auf den ersten Blick nicht gesehen habe.
2023 erschien von Mike Laufenberg und Ben Trott herausgegeben der Band »Queer Studies – Schlüsseltexte der Queer Theory« in deutscher Erstübersetzung. Die Utopisten unter den AutorInnen sind José Esteban Muñoz mit »Cruising Utopia« und Lee Edelman mit »No Future«. Vor allem Edelman könnte als Lens, als Brennglas dienen, durch das Meyer betrachtet werden könnte. Queere Negativität ist laut Edelman das einzige Antidot gegen die Idee der reproduktiven Zukunft von Ehe und Familie, ist die entschiedene Bejahung von dem, was Thomas Mann, das Vieh, um es mit Christa Wolf zu sagen, in seinem Aufsatz über die Ehe den Todessegen nannte, den er der Homosexualität unzähliger Generationen diagnostizierte. Anders ausgedrückt ist die Bejahung des Todestriebs das einzige Gegengift gegen das christlich geprägte kapitalistische Wertesystem der westlichen Dominanzkultur.
Auch hier lässt sich nebenbei erahnen, warum in der DDR der Paragraph 218 so viel früher abgeschafft wurde. Natürlich bedeutet der Todestrieb nicht Tod. Edelman rät den Queers, wie Laufenberg schreibt, eher den Tod zu suchen, dem Todestrieb zu folgen, als auf das sentimentale Familienfest zu gehen, entgegen den Homosexuellen, die wie bürgerliche Heterosexuelle leben wollen, die verschlossenen, von oben herab privatisierten Paare, die Lord Schulman ihr Erbe geopfert haben. Dem Tod liegt also ein lakonianisches Verständnis zugrunde, dessen Trieb nicht dem Lebenstrieb entgegengesetzt steht, sondern ein Insistieren der Libido beschreibt, das mit Gegenwart verknüpft ist. Fickt weiter, um es mit einer Essay-Überschrift von Czernikau zu sagen. Meyers Figuren haben keine Vergangenheit oder Zukunft, sondern andauernde Gegenwart. Eine Verkettung von Momentaufnahmen, wie Uwe Rettichs Fotos in meinem Umschlag. Link sagt, der potenzielle politische Effekt einer neuen queeren Formation wäre viel stärker, wenn sie sich nicht auf Munoz, der sich mit Ernst Bloch auf eine noch unbewusste Zukunft bezieht, sondern auf Edelman berufen würde.
Ob Meyer Guillaume Duston gekannt hat? Es ist unwahrscheinlich. Erwähnt hat er ihn nirgends, obwohl er oft in Paris war und in den 90er Jahren regelmäßig für den SWR literarische Besprechungen verfasste. Duston, der zu krass, zu Baerbeck, zu unverdaulich war, wurde nicht übersetzt. Wer jedoch übersetzt wurde, war der Intellektuelle Hervé Guibert. Detlef Meyer beschreibt in seiner Radiokritik für den SWR von 1991 die deutsche Erstausgabe von »Der Freund, der mir nicht das Leben gerettet hat«. Nach einer geistreichen Zusammenfassung des Inhalts dieses Skandalromans, der den Philosophen Michel Foucault als AIDS-krank outet, widmet sich Meyer der Rowohlt-Ausgabe selbst.
Mir geht es vor allem um die Rezeption von »Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat«, weil sich an ihr beispielhaft feststellen lässt, wie die Krankheit AIDS und die sie begleitende Literatur in den Medien behandelt wird und was passiert, wenn Journalisten und Verlage auf die Seuche stoßen. Ich finde nicht die Passagen über den Filmstar und den Philosophen empörend, sondern die todesgeile Aufmachung des Rowohlt-Bandes, sein schick nekrophiles Design. Zu Beginn eines jeden der 100 kurzen Kapitel taucht auf dem oberen Seitenrand ein schwarzes Rechteck auf, das fast als Punkt nur beginnt und sich am Schluss des Buches als schwarzer Balken über die ganze Breite des Satzspiegels legt. Benutzt man nun das Buch wie ein Daumenkino, so schiebt sich schnell und unaufhaltsam etwas, das wohl den Stachel des Todes versinnbildlichen soll oder den Vormarsch des Virus, in die Worte des kranken Autors. Noch atmet der zwar, aber über seinen letzten Zeilen klappt die Layout-Abteilung des Rowohlt-Verlages bereits den Sargdeckel zu.
Ich habe Guiberts Buch noch nicht gelesen, hatte mir aber schon eine antiquarische Rowohlt-Ausgabe bestellt. Ich schlage das Buch auf und probiere das Daumenkino. Es funktioniert wie beschrieben. Eines fällt auf. Meyer wurde durchgehend geliebt. Natürlich in den engen Freundschaften, denen Christoph Klimke in Unwiderruflich glücklich und auch in Nachrichten von den Geliebten Ehre und Gedächtnis zollt, aber auch von den Freunden, die ihn weniger eng oder nur entfernt gekannt haben. Er war wichtig für die Generation schwuler Männer, die mit der AIDS-Krise auf eine Weise umgehen mussten, wie sie für heutige Generationen schlichtweg nicht mehr vorstellbar ist. Meyers Gedicht »Seit du fort bist« aus dem letzten Lyrikband »Stern in Sicht« wird in fast jedem Gespräch, das ich über Meyer führe, erwähnt.
Wie seine KollegInnen Mario Wirz, Christoph Klimke oder auch Rosa von Braunheim oder sogar der Fotograf der Berliner Tunden und der AIDS-Jahre Jürgen Baldiger schrieb Detlef Meyer Lyrik, noch bevor die ersten Prosatexte erschienen.
»Seit du fort bist«,
Der Einbruch der Seuche.
Hoffnungslose AIDS-Zukunft, Sexualität als Schwerverbrechen.
Hier dagegen ein Gedicht des heiteren Meyer und zuvor eines vom Vorbild Lasker Schüler, Kühle, gesungen vom Freund des Dichters Reinhard.
In den weißen Bluten der hellen Rosen möchte ich verbluten. Doch auf den Teichen warten die starren, seelenlosen Wasserrosen, um meiner Sehnsucht Kühle zu reichen. In den weißen Bluten der hellen Rosen möchte ich verbluten. Doch auf den Teichen warten die starren, seelenlosen Wasserrosen, um meiner Sehnsucht Kühle zu reichen.
Auch das war Reinhard mit sich selbst im Chor. Diesmal mit dem Gedicht Kühle von der Lasker Schüler. Sing's noch einmal, Reinhard.
In den weißen Bluten der hellen Rosen möchte ich verbluten. Doch auf den Teichen warten die starren, seelenlosen Wasserrosen, um meiner Sehnsucht Kühle zu reichen. In den weißen Bluten der hellen Rosen möchte ich verbluten. Doch auf den Teichen warten die starren, seelenlosen Wasserrosen, um meiner Sehnsucht Kühle zu reichen.
Alle Gedichte, meine Damen und Herren, die Sie heute von mir hören, diesen Hinweis kann ich mir einfach nicht verkneifen, werden bei der Eremitenpresse Düsseldorf erscheinen, in dem Band Stehen Männer an den Grachten. Hier das Titelgedicht. Der Mann der Grachten. Stehen Männer an den Grachten, die auf Grachtenmänner achten, die die Nacht im Bett verbrachten, dass die Betten nur so krachten. Stehen Männer an den Grachten, die nach Grachtenmännern trachten, die die Einsamkeit verachten, ihre Betten gern verpachten. Stehen Männer an den Grachten, die nach Grachtenmännern schmachten, nach den Wilden, nach den Sachten, die im Bette alles machten, die im Bette alles tun, wenn die Grachtenwasser ruhen, die bedenken und bedachten liebevoll den Mann der Grachten.
Take my heart away, take my heart away.
Über den eben erwähnten Jürgen Baldiger sehe ich den beeindruckenden Film von Markus Stein, der auf der Berlinale 2024 Premiere hatte. Baldiger, entsichertes Herz. Und der Sprecher sagt zum Tod der Berliner Star-Tunte Melita Sundström: Melita ist tot, 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 Melita ist tot. Dann wird die handgeschriebene Tagebuchseite Baldigers eingeblendet und ich kann die Tränen nicht mehr runterschlucken.
All meine Freunde sind mir, der Welt, abhanden gekommen. Ich bin Menschenseelen allein unter lauter Leuten. Einschmeicheln will ich mich bei ihnen, sie mir gewogen stimmen, ihre Fürsorglichkeit erbitten. Ich stelle mich in die Mitte eines Platzes und mache vor jedem, der mich passiert, einen Diener. Vorstellen möchte ich mich, aber ich habe vergessen, wie ich heiße. Guten Tag, setze ich an. Mein Name ist. Dann stocke ich, erröte und schleiche mich davon. Was für ein dummes Kind, rufen die Leute. Das weiß ja rein gar nichts. Sie haben recht. Ich kann mich auch meiner Adresse nicht erinnern. Aber was hülfe das? Ich stünde vor Klingelknöpfen, die mir nichts sagen. Nun wird mich niemand mehr bei meinem Namen rufen. Der ist mir abhanden gekommen mit all meinen Freunden. Kennst du mich?
Nein, niemand kennt dich mehr, Detlef. Zur Veranstaltung deines 25. Todestages im Haus für Poesie kamen vielleicht 50 Gäste? Das sind 20 mehr als zu der von Mario Wirz im letzten Jahr. Mit den Ideen von Edelman oder Munoz, aber auch den Impulsen von Dirk Link oder Axel Schock, Detlef Meyer wieder aufzuwecken und den revolutionären Kern der Schwulenbewegung neu zu beleben, nehme ich mir vor.
Das sexuell Explizite weiterhin mit dem politisch Notwendigen zu verbinden. Eine Errungenschaft, die die AktivistInnen der AIDS-Krise uns hinterlassen, geschenkt haben. Etwas, was Detlef Meyer im deutschsprachigen Raum mit beispielloser Leichtigkeit, wie er selbst sagen würde, ganz ohne Schweißränder geschrieben hat, scheint wieder in Gefahr zu geraten.
Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die zweischneidigen, gentrifizierten Errungenschaften unwiderruflich festgeschrieben sein werden. Mit Christopher Chidi den Funken der Hoffnung in der Vergangenheit entfachen.
Bei Gino Hahnemann oder Jane Ann Eagle nachlesen, wie in vielleicht nur scheinbar repressiveren Zeiten als heute gelebt und geschrieben wurde. Denn im jetzigen Überwachungskapitalismus Haltung zu bewahren und aus einer gentrifiziert bequemen Teilnahmslosigkeit heraus wieder Position zu beziehen, das lässt sich bei Meyer lernen, der angstfrei über Homosexualität, über Sexualität und über AIDS geschrieben hat. Und das zu Zeiten, als das alles andere als selbstverständlich war.
Was sich auch lernen lässt, ist, dass es durchaus lohnt, wie Kathy Acker, ein ganzes Werk zu studieren, um sich eine Meinung oder gar ein Urteil zu bilden, anstatt wie es heute so Mode ist, nachdem man einen Artikel oder einen Post gelesen hat.
Meine Freundin sagt mir, sie hätte die Fotos langsam gern mal zurück. Ich hätte sie ja nun lange genug gehabt. Wie vor 2 Jahren verblüfft mich die Logik. Ich gebe also Uwe Rettig, diese Figur aus den Büchern Detlef Meyers, die 2 Jahre lang wie Jüngers Käfer über meinen Schreibtisch gekrabbelt ist, wieder zurück. Auf Instagram sehe ich, der 7. Patient sei gerade von AIDS geheilt worden. Am 12. Februar dieses Jahres wäre Detlef Meyer 77 Jahre alt geworden.